Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext lesen wir miteinander Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 4 bis 12. Apostelgeschichte 13, 4 bis 12. Sie nun, nämlich Barnabas, Saulus und Johannes Markus, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleukia und von dort segelten sie nach Zypern. Und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Als sie aber die ganze Insel bis Taphafos durchzogen hatten, fanden sie einen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt, blickte, mit Heiligen Geist erfüllt, fest auf ihn hin und sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Liebe Geschwister, ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema des Teufels Widerstand. Überall, wo der Herr sich aufmacht oder wo er seine Boten aussendet, um sein Werk zu tun, um das Wort Gottes auszustreuen, da ist auch bald der Feind, die alte Schlange, der Satan, auf den Beinen, um seine böse Saat dazwischen zu säen. Wir haben ja als Lesung das entsprechende Gleichnis Jesu gehört. Wir haben das auch selbst in unseren Gemeinden immer wieder erlebt und auch den Aposteln ging es vor 2000 Jahren nicht anders. Der Herr hat Barnabas und Paulus in den Missionsdienst gerufen. Den Johannes Markus haben sie als Gehilfen mitgenommen. Von Antiochien reisen sie zum Mittelmeerhafen nach Seleukia. Man sieht es da ganz rechts, Antiochia, Seleukia. Dort besteigen sie das Schiff, setzen über nach Salamis auf die Insel Zypern. Zypern ist die Heimat von Barnabas. Möglicherweise war es ihm ein besonderes Anliegen, gerade dort in seiner Heimat, wo nun sicher auch Verwandte und Freunde waren, mit der Mission zu beginnen, dass Menschen, die ihm auch nahestehen, mit als Erste vom Evangelium hören. Es gab dort auch eine große Zahl von Juden. Das mag ein zweiter Grund gewesen sein. Wir lesen in Vers 5, und als sie in Salamis waren, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Es fällt auf, dass hier von einer Mehrzahl die Rede ist, in den Synagogen. Es gab also allein in Salamis so viele Juden, dass die sich in mehreren Synagogengemeinden versammelt haben. Und überall dort gingen die Apostel zuallererst hin. So viel übrigens auch zum heute ständig diskutierten Thema der Judenmission. Es ist schlicht ein Hammer, man könnte auch sagen eine geistliche Unverschämtheit, wie in den Kirchen und auch in den Medien, von den Medien haben wir nichts anderes zu erwarten, von den Kirchen schon, über dieses Thema geredet wird. Dass überhaupt irgendeiner auf die Idee kommen kann, es wäre biblisch richtig, den Juden das Evangelium vorzuenthalten. Die Aussage der Bibel ist absolut glasklar. Von Jesus angefangen, zu wem war Jesus als der Heiland und Messias gesandt? Zu niemanden, zu niemanden als zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So sagte er selbst in der Begegnung mit der syrophönizischen Frau und ihrer besessenen Tochter. Matthäus 15. Aus welchem Volk hat Jesus seine Jünger berufen? Aus dem Volk der Juden. Wohin hat Jesus seine Jünger gesandt? Wen sollten sie zur Buße rufen? Wem sollten sie das Heil verkündigen, weil sie es ausdrücklich und dringend nötig haben? Zu den Juden, nicht zu den Völkern. Da sagt Matthäus 10, nicht zu den Völkern, nicht zu den Samaritern, sondern geht alleine zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Zu den verlorenen Schafen, weil die ohne Jesus nicht auf dem Weg des Heils und auf dem Weg des Lebens sind, sondern auf dem Weg des Verderbens. Was sagt Petrus in der Pfingstpredigt in Jerusalem zu den Juden? Euch zuerst, euch zuerst hat Gott seinen Knecht, nämlich Jesus, erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er jeden von euch von euren Bosheiten abwendet. Sind die Juden ohne Jesus auf dem Weg des Heils? Nein, Petrus sagt, ihr seid ohne Jesus, ohne euren Messias und Heiland auf dem Weg eurer Bosheiten. Und wohin ging der Apostel Paulus, der Heidenapostel Paulus, wohlgemerkt, der Heidenapostel? Zuallererst zu den Juden. Immer und überall, bis zum Ende seines Dienstes, zuallererst, wo immer er Juden antraf, ging er zuallererst zu ihnen. Weil es auch für sie keinen Weg an Jesus vorbei zum Heil gibt. Apostelgeschichte 13, noch im gleichen Kapitel. Es war notwendig, euch zuerst das Wort Gottes zu sagen. Notwendig. Liebe Geschwister, wenn Gottes Wort feststellt, es ist notwendig, auch für die Juden, das Evangelium von Jesus zu hören, dann spricht jeder, der diese Notwendigkeit in Frage stellt oder gar leugnet, sich selbst geistlich das Urteil. Wer die Notwendigkeit der Judenmission in Frage stellt, muss das ganze Neue Testament leugnen und das Alte mit dazu. Denn es weist ja auf den Messias, Jesus, den Heiland der Juden hin. Es geht aber übrigens beim Thema Judenmission in Wirklichkeit gar nicht auch um die Mission unter den Juden. Das ist nur ein Vorwand. Das Volk Israel und der Holocaust werden vielmehr instrumentalisiert und missbraucht, um die Mission insgesamt in Misskredit zu bringen. Bei den Juden fängt man an, bei den Moslems macht man weiter, die mit Allah ja angeblich auch den gleichen einen Gott anbeten. Und wenn wir schon bei Allah sind, warum dann nicht auch bei Manitou und Krishna und wie die Heiden und Götter und alle heißen? Es geht darum, prinzipiell die Frage der Mission in Misskredit zu bringen. Aber wir halten diesen absolut antichristlichen Bestrebungen zum Trotz fest, auch für Israel führt der Weg zum Heil über Golgatha. Auch für die Juden führt der Weg zur Erlösung unter das Kreuz Jesu. Und auch wenn das Volk Israel das auserwählte Volk Gottes ist, es hat keinen Sonderweg an Jesus vorbei, sondern nur in Jesus. Weil das für Paulus so klar war, wie Gottes Wort es bezeugt, deshalb ging er überall zuallererst zu den Juden. Wir sehen dabei in diesen Begegnungen dann allerdings auch fast immer die Verstockung der Juden. Fast überall, wo Paulus hinkommt, kommt der Widerstand gegen das Evangelium zuallererst und am stärksten von den Juden. Wo Paulus nur hinkam, ließen die verstockten Juden sich vom Teufel gebrauchen, um das Missionswerk des Paulus zu hindern, zu sabotieren und zu bekämpfen, so böse sie nur konnten. Und so auch hier der erste Widerständler, dem das Missionsteam begegnet, ist ein Jude. Ohne besondere Vorkommnisse hatten sie die Insel Zypern durchquert. Wir sehen es, Salamis waren sie angekommen. Bis nach Paphos, zur damaligen Hauptstadt, gelangten sie. Und dort, mach jetzt die Karte weg, fanden sie einen Mann in Paphos, in der Hauptstadt, eine zwielichtige Gestalt, einen Juden mit dem Namen Bar-Jesus, Sohn des Jesus. Er war ein Magier, also ein Sterndeuter und Zauberer und falscher Prophet. Er vertritt die Macht Satans hier an diesem Ort. Obwohl der Name Jesus und auch die Spielarten davon, Bar Jesus und Ähnliches, damals nicht selten war, gehe ich doch davon aus, dass dieser Name an dieser Stelle nicht von ungefähr kommt. Er hat auch eine symbolische Bedeutung. Der Teufel äfft das Göttliche nach. Und das nicht irgendwo. Dieser Bar Jesus befindet sich am Hof des römischen Prokonsuls Sergius Paulus. Der Prokonsul war der, der im Auftrag des römischen Senats eine Provinz verwaltete. Er war also der mächtigste Mann der Insel Zypern. Und dieser Prokonsul hatte Barnabas und Paulus rufen lassen, Vers 7. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Wir haben also eine Offenheit fürs Evangelium beim mächtigsten Mann der Insel. Der Prokonsul wird als verständiger, kluger Mann bezeichnet. In der Bibel hat der Begriff Klugheit eigentlich fast immer auch die Bedeutung für geistliche Offenheit. Klug ist, wer für das Reden und Wirken Gottes zugänglich ist. Denn nur das ist wahrhaftige Klugheit. Alle Weisheit dieser Welt, die sich dem Reden und Wirken Gottes verschließt, ist ja dagegen Torheit, so klug sie nach menschlicher Sicht auch sein mag. Also zeigt schon diese Einführung des Prokonsuls als eines klugen Mannes, dass er fürs Evangelium offen ist. Aber der Teufel hat seinen Saboteur schon in Stellung gebracht. So windige Gestalten wie dieser Bar Jesus versuchen gern in der Nähe mächtiger Männer sowohl ihr persönliches Einkommen als auch Einfluss zu gewinnen. Und umgekehrt holen sich religiös offene Herrscher auch gerne Männer an ihre Seite, die mit religiös beeindruckenden Erscheinungen und Phänomenen aufwarten können. Das konnte der Bar Jesus sicher, wenn er als Magier, als Sterndeuter, als Zauberer, als falscher Prophet dargestellt wird, dann hat er sicher auch allerlei Wundertaten vollbracht, hat angebliche Worte und Offenbarungen von Gott gebracht und das hat den Prokonsul bis dahin doch zumindest interessiert und beeindruckt. Als ein Beispiel der Geschichte fällt mir der zwielichtige und wahrscheinlich durch und durch satanische Rasputin am russischen Zarenhof ein. Die Zarenfamilie, die letzte, war religiös offen. Und sie hatte sich in den Bann dieses, ja, schon mehr als zwielichtigen Rasputin begeben. Ich denke, das ist durchaus eine geschichtliche Parallele. Und so fanden die Apostel den Zauberer und falschen Propheten Bar Jesus. Es ist interessant, dass in der Bibel steht, sie fanden ihn. Dabei hatten sie ihn ja gar nicht gesucht. Üblicherweise findet man ja nur, was man sucht. Aber ich denke, das Finden hat hier doch seinen guten Grund. Gottes Wort sagt damit, wenn das Evangelium verkündigt wird, wenn die Boten Gottes mit der Botschaft des Lichts ins Reich der Finsternis einbrechen, dann finden sie notwendigerweise das Böse. Das Böse wird vom Licht aufgedeckt. Es tritt sichtbar in Erscheinung, wenn Gottes Licht zu leuchten anfängt. Und es ist dann keine zufällige Begegnung von Licht und Finsternis, von der Macht des Bösen und der Macht des Guten Gottes. Denn Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und wo seine Boten deshalb auftauchen in göttlicher Vollmacht, da kriecht das Böse aus den Schlupflöchern, es wird offenbar und die Auseinandersetzung beginnt. Wenn ich es richtig sehe, ist es übrigens ein Zeichen von Vollmacht, die Gott gibt, die aber Gott geben muss, wir haben sie nicht aus uns, wenn das Böse schnell sichtbar wird, so wie hier. Es ist viel besser, wenn das Böse schnell entlarvt und auch aus der Gemeinde ausgeschieden werden kann, bevor es lange im Untergrund wühlt und Schaden anrichtet, Unfrieden und Streit hervorbringt. Elymas, das ist ein griechischer Name für dieselbe Person, für diesen Zauberer, leistet sofort erbitterten Widerstand gegen das Evangelium. Er mag rein menschlich um sein Einkommen und seinen Einfluss fürchten, das Entscheidende aber ist die geistliche Ebene. Die Macht der Finsternis widersetzt sich dem Einbruch des Lichts. Er versucht, den Prokonsul vom Glauben abwendig zu machen. Was er genau getan hat, berichtet Lukas nicht. Auf alle Fälle versucht er zu verhindern, dass die Botschaft des Evangeliums beim Prokonsul auf fruchtbaren Boden fällt. Der Teufel will nicht, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und so sehen wir, dass die Macht Satans und die Macht Gottes mit Wucht aufeinanderprallen. Obwohl Barnabas bisher als erster genannt wird, ist Paulus der, der nun entscheidend handelt und das Wort ergreift. Ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass sich gerade hier der Wechsel in der Namensnennung vollzieht. Saulus aber, der auch Paulus heißt, Vers 9, blickte mit Heiligem Geist erfüllt fest auf ihn hin. Lukas berichtet von einer äußersten Entschlossenheit des Paulus, mit der er diesem Wirken des Bösen entgegentritt. Er blickte fest auf ihn hin und sprach: O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Liebe Geschwister, das ist eine klare Ansage, wie man heute so zu sagen pflegt. Wir hätten solche klare Ansagen in unserem kirchlich-diplomatischen Wortgeplänkel wieder viel öfter dringend nötig, um Verführung als das zu bezeichnen, was sie ist. Greifen nur noch mal kurz aufs Thema Judenmission zurück. Auch hier werden die schnurgeraden Wege des Herrn durch theologische Geistesakrobatik ins Gegenteil verkehrt. Also man könnte ohne Probleme jedem, der die Frage der Judenmission leugnet, die Notwendigkeit eigentlich mit diesen Worten des Apostels Paulus entgegentreten, müsste das auch in aller Klarheit genauso tun. Die geraden Wege des Herrn werden verkehrt. Paulus macht nun eine Menge interessanter Aussagen. Mit List und aller Bosheit, sagt er, geht der Teufel ans Werk. List. Wir haben es gehört beim der Saat im Gleichnis Jesu in der Lesung. Wann kommt der Teufel, der böse Feind? Nachts schleicht er sich hinaus, um sein finsteres Treiben zu tun. Der Teufel vermeidet in der Regel die frontale Auseinandersetzung. Er verkehrt heimlich und tückisch die Wahrheit in Unwahrheit. Vermutlich hat auch Elymas mit klugen religiösen Reden versucht, den Prokonsul von der Erkenntnis der Wahrheit abzuhalten. Wir kennen Beispiele für solche kluge religiöse Reden auch heute an allen möglichen Punkten. Denken wir an die Segnung Homosexueller oder an die Leugnung des Sühnetods oder die Leugnung der Judenmission oder wenn es darum geht, dass auch Frauen angeblich im Lehr- und Leitungsamt der Gemeinde sein sollen. Es ist haarsträubend, was da für geistige Klimmzüge und Verrenkungen angestellt werden, um das Wort Gottes ins Gegenteil dessen zu verbiegen, was es offenkundig sagt. Voll List und voller Bosheit wird die Wahrheit in die Unwahrheit verkehrt. Und Paulus sagt, in dieser List ist Bosheit am Werk. Das Böse ist gewollt. Das Böse ist nicht eine Folge von Irrtum, da komme ich nachher gleich noch drauf, das ist was anderes. Ob es irrtümlich geschieht oder mit Absicht, aus bösem Willen. Paulus sagt, Elymas handelt ganz bewusst als ein Instrument des Bösen. Und daran knüpft die nächste Aussage nahtlos, wenn Paulus ihn als einen Sohn des Teufels entlarvt. Ich denke, er greift damit den Namen auf, Bar-Jesus, und sagt, nein, du bist nicht ein Bar-Jesus, ein Sohn des Jesus, ein Sohn des Retters, des Heilands, wie man den Namen Bar-Jesus auch wörtlich übersetzen kann, sondern du bist ein Sohn des Durcheinanderbringers, ein Sohn des Verderbers. Das ist dein wahres Wesen. Und Paulus weist damit auf die Quelle hin, aus der diese List und Bosheit des Elymas kommen. Es sind nicht seine eigenen bösen Gedanken, er ist von der Macht Satans getrieben. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt uns die Bibel. Und liebe Geschwister, das ist auch in allen theologischen und geistlichen Auseinandersetzungen wichtig, damit auch wir einen klaren Blick für die klaren Fronten haben und dass wir auch immer uns davor hüten, Menschen zu unseren Feinden zu machen und Menschen als Feinde zu sehen. Wir stehen nicht gegen Menschen und Menschen stehen nicht gegen uns. Die Menschen sind Instrumente des Bösen, selber missbraucht, selber verführt. Ihnen soll unser Erbarmen, unser Mitgefühl, unsere Liebe gelten. Unsere Feindschaft und Ablehnung gilt nicht Menschen, sondern dem Feind, der sie missbraucht, dem Satan. Das ist immer wichtig in allen, auch notwendigen Konflikten und Auseinandersetzungen und Scheidungen. Und schließlich sagt ihm Paulus noch, du bist ein Feind aller Gerechtigkeit. Gemeint ist nicht die irdische Gerechtigkeit, um die geht's hier gar nicht, sondern es ist natürlich gemeint die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die der Mensch in Jesus Christus erlangen kann und erlangen soll. Und von gerade dieser Gerechtigkeit will ja Elymas den Prokonsul fernhalten, damit er nicht gerettet wird, sondern im Reich der Finsternis bleibt und verloren geht. Liebe Geschwister, die klare Abgrenzung der Wahrheit von der Unwahrheit ist heute nötiger denn je. Die Wahrheit kann und darf keine Kompromisse eingehen mit der Lüge. Im Kampf mit satanischer Verführung kann es kein Stillhalteabkommen geben und keine Gentleman Agreements. Gerade das Letztere haben wir leider im kirchlichen und freikirchlichen Bereich heute zuhauf. Die klare Abgrenzung wird vermieden, wo es immer nur geht, aber es geht nicht. Es geht nicht um Jesu Willen. Man kann lieblos übers Ziel hinausschießen, insbesondere wenn man zwei Fehler macht, wenn man erstens den Menschen mit dem Feind verwechselt. Das ist der erste Punkt. Immer wichtig zu sehen, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Fleisch und Blut sind nicht unsere Feinde. Und zweitens, wenn wir Irrtum mit Bosheit verwechseln. Es ist was ganz anderes, ob einer eine falsche Erkenntnis hat und deshalb auf einem falschen Weg ist. Oder ob jemand ganz bewusst auf dem Weg der Unwahrheit, auf dem Weg der Gottlosigkeit geht und ganz bewusst das Wort Gottes verkehrt. Auch da müssen wir sehr genau hinhören. Im ersten Fall gilt es im brüderlichen Gespräch, in Liebe, in Geduld, den Irrtum mit Gottes Hilfe versuchen zurechtzubringen. Oder wenn es kein gravierender Irrtum ist, ihn auch in Liebe zu ertragen. Nicht jeder Irrtum schließt von der Gemeinschaft mit Christus und von der Gemeinde aus, bei weitem nicht. Sonst wären wir ganz wenige hier, wahrscheinlich stünde auch ich nicht hier, wenn jeder Irrtum in geistlichen Fragen sofort vom Heil ausschließen würde. Wer von uns irrt nicht da an der Erde? Himmelweiter Unterschied, 1. Korinther 13, sagt Paulus und sagt Gottes Wort, unser Erkennen ist Stückwerk. Solange wir auf dieser Welt leben, hat jeder nur eine stückweise Erkenntnis der Wahrheit. Das heißt umgekehrt, jeder von uns befindet sich irgendwo auch ein Stück weit in Irrtümern, in mangelhafter Erkenntnis. Also, Irrtümer strikt unterscheiden von Bosheit. Dort aber, wo der Wille des Bösen, des Gottwidrigen erkennbar ist, dort kann es keinen Kompromiss, kein Wenn und Aber, kein Zaudern, keine Unklarheit geben. Und hier, liebe Geschwister, herrscht leider viel Halbherzigkeit in unseren Gemeinden. Aber jede Halbherzigkeit macht mitschuldig an der satanischen Verführung. Die endzeitliche Gemeinde wird deshalb in den großen Abfall hinabgerissen werden, wie wir es heute schon sehen, weil sie sich nicht früh genug und nicht eindeutig genug von der falschen Lehre trennt. Mir liegt sehr an Einheit und Einmütigkeit. Ich denke, dass sich das in der Gemeinde auch schon rumgesprochen hat. Und mir liegt an höchstem Maß am Frieden in der Gemeinde, an einer rechten Liebe miteinander. Und ich bin zutiefst betrübt, wo sich Gemeinden trennen um menschliche Unzulänglichkeiten willen. Und ich hoffe und bete, dass Gott überall in solchen Fällen Versöhnung und ein neues Miteinander schenkt. Und mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie Gemeinden, die sich getrennt haben, nicht mehr zusammenfinden. Oder auch Gemeinden, die von jeher eine verschiedene Geschichte haben, keinen gemeinsamen Weg finden wegen Dingen, die nicht um Jesu Willen trennen müssen. Und dann blutet mir das Herz, wenn ich sehe, wie lieber eine Gemeinde nach der anderen vor sich hin dümpelt und schließlich stirbt, anstatt dass sie in Jesus, einen gemeinsamen Weg finden, ihre Kräfte zusammentun und gemeinsam das Werk tun, zu dem der Herr sie berufen hat. Aber ich bin von ganzem Herzen dafür, ohne die geringsten Kompromisse, Abgrenzungen und Ausscheidungen vorzunehmen, wo das Wort Gottes verdreht wird und wo ein anderes Evangelium verkündigt wird. Paulus redet nicht nur. Paulus handelt in apostolischer Vollmacht. Was er tut, kommt nicht aus eigenem Antrieb. Lukas sagt, erfüllt vom Heiligen Geist. Ergreift er noch einmal das Wort. Der Geist Gottes selbst spricht jetzt durch Paulus und sagt, was zu tun ist. Und so sagt Paulus dem Verführer Elymas, und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir. Aber leider hier zum Fluch und nicht zum Segen. Zum Fluch. Du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Diese Strafe der Blindheit sollte wohl zugleich die geistliche Blindheit veranschaulichen, mit der Elymas geschlagen war. Er lebte fern vom Licht Gottes in der satanischen Finsternis, und das wird nun auch in dieser äußeren Blindheit symbolisch veranschaulicht. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappt umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Ich musste sofort an das Wort Jesu denken von den blinden Führern, die miteinander in die Grube fallen. Elymas wird als solcher Blindenführer vom Geist Gottes entlarvt. Er hatte sich angemaßt, dem Prokonsul ein geistlicher Führer zu sein, ihn auf dem Weg der Wahrheit und des Heils zu leiten. Und Gott macht sichtbar deutlich durch diese Blindheit, wie weit die geistliche Erkenntnis des Elymas reicht. Er braucht andere. Der gerade noch andere führen wollte, braucht nun jemand, der ihn an die Hand nimmt, damit er sich die Nase nicht blutig stößt. Solche Vollmachtserweise gibt der Herr in besonderen Entscheidungssituationen. Eine solche war grundsätzlich die Zeit der Apostel. Und deshalb haben wir in dieser Zeit eine Fülle solcher Machttaten. In der Mission haben wir diese Entscheidungssituationen auch immer wieder, gerade in der Pioniermission. Und deshalb ist die Geschichte der Pioniermission ebenfalls voll von solchen Machttaten Gottes. Mir fiel in der Vorbereitung ein vom Missionar Thiessen, ich weiß gerade auswendig gar nicht mehr, wo der genau gewirkt hat. Auf jeden Fall berichtet er von einem Medizinmann, also dem heidnischen Zauberer eines Stammes, unter dem er wirken wollte. Der hatte den Stamm gegen ihn aufgewiegelt, wie es eben sein muss, wenn Licht und Finsternis aufeinanderbrechen. Und so hörte eines Tages der Missionar Thiessen vor seiner Hütte Trommeln und aufgeregtes Geschrei. Er sieht, wie die Männer des Stamms schwer bewaffnet seine Hütte umstellt haben. Es gibt für ihn kein Entkommen mehr. Aber sie wollen ihn nicht umbringen mit ihren Waffen. Nein, vor seinen Augen lässt der Medizinmann zunächst einen Stier schlachten als Opfer und anschließend soll sein Fleisch noch als Festessen dienen, wenn sie den Missionar erstmal erledigt haben. Und dann lässt der Medizinmann ein Feuer anzünden, so dass der Wind den Rauch direkt auf die Hütte des Missionars zutreibt. Man will ihn aber auch nicht verbrennen. Nein, sie haben sich was Gemeineres ausgedacht. Sie wollen ihn vergiften. In die lodernden Flammen werfen sie alle möglichen Pflanzen, durch die ein giftiger, tödlicher Rauch entsteht. Dieser steigt nun dunkel auf und treibt auf die Hütte des Missionars unaufhaltsam zu. Aber kurz bevor dieser tödliche Rauch seine Hütte erreicht, dreht der Wind um 180 Grad. Die tödlichen Schwaden treiben nicht mehr auf den Missionar zu, sondern auf den Medizinmann und seine bewaffneten Männer. Die stutzen zunächst, sind völlig verdutzt von der Entwicklung der Dinge und dann rennen sie unter wildem Geschrei um ihr Leben vor den giftigen Rauchschwaden davon. Nicht lange darauf löscht Gott selber den bösen Brand mit einem gewaltigen Drogenregen. Der Spuk ist vorbei, der tote Stier liegt währenddessen unbeachtet in der tropischen Wärme. Einige Tage später wagen sich die Stammesleute wieder hervor aus ihren Löchern, sie holen den Stier ab und essen ihn noch. Weil sein Fleisch in der Hitze bereits verdorben war, dreht es ihnen ordentlich den Magen um. Wieder einige Tage später erwacht der Missionar in der Nacht, weil er Geräusche unter seinem Bett hört. Er steht auf und sieht unter sein Bett. Da liegt der ängstlich wimmernde Medizinmann. Aus Angst vor seinen aufgebrachten Stammesleuten hat er Zuflucht beim Missionar gesucht. Er hat erkannt, der Gott dieses Mannes ist mächtiger als meine Götzen und Götter, die wir anbeten. Und so hat Gott durch dieses Eingreifen den Weg geebnet und die Tür geöffnet dafür, dass viele Menschen aus diesem Stamm zum Glauben kamen. Die Missionsgeschichte ist voll von solchen Ereignissen. Die Macht Satans stellt sich dem Wirken Gottes in den Weg und mit beeindruckenden Machttaten erweist der Herr, dass er der Sieger ist, der Stärkere. Die Gemeinde braucht solche Zeichen nicht. Sie wird gewiss auch durch solche Ereignisse ermutigt. Aber angewiesen soll sie darauf nicht sein. Warum? Sie hat das Wort. Und sie soll dem Wort vertrauen, auch ohne Zeichen. Und das Wort sagt, der Herr ist der Sieger. Menschen aber, die ernsthaft auf der Suche nach Wahrheit sind und Orientierung brauchen, die können dadurch geistlich weiterkommen und erreicht werden. Das war die Situation des Prokonsuls. Er war zwangsläufig irritiert. Da hatte er zwei Männer vor sich, die beide behaupteten, Boten des einen lebendigen Gottes zu sein, und die kamen beide aus dem Volk der Juden. Wie soll der Prokonsul wissen, wem er glauben kann? Und in dieser Situation greift Gott selber ein und schafft die nötige Klarheit. Wo Gott will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, da handelt er bis zum heutigen Tag auf solche Weise. Wo aber über einem halsstarrigen und boshaften Volk die Zeit der Gnade verstrichen ist, da streckt Gott seine Rechte zu solchen Machttaten nur noch selten aus. Der Prokonsul glaubte, erstaunt über die Lehre des Herrn. Erstaunt ist eigentlich eine viel zu schwache Übersetzung. Das griechische Wort heißt wörtlich außer sich geraten, überwältigt sein. Das heißt, der Prokonsul ist so massiv, so unmittelbar der Macht des lebendigen Gottes begegnet, dass er außer sich ist vor Erstaunen, dass er von dieser Macht regelrecht überwältigt wird. Liebe Geschwister, lasst uns darum beten, dass Gott auch heute unter uns mit solcher Macht wirkt, dass er uns noch mal eine Zeit der Gnade schenkt, in der er das Böse aufdeckt, und dass er auch uns und unserer Gemeinde und unserem Wirken eine solche Vollmacht schenkt, dass Menschen von der Wahrheit des Evangeliums überwältigt werden. Auch wir werden mit Widerständen rechnen müssen, aber der Herr ist immer noch größer. Amen.